Bei der Landtagswahl in Brandenburg verbessert die AfD ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl deutlich und wird zweitstärkste Kraft hinter der SPD. In Thüringen hat sie vor ein paar Wochen schon die Wahl gewonnen. In Sachsen ist sie zweitstärkste Kraft geworden. Was bedeutet das für die Menschen im Osten, die keine AfD-Anhänger sind? Filmemacher Jan Lorenzen war für die ARD-Doku Die große Angst in Ostdeutschland unterwegs und erzählt uns von den anderen 70%. Von einer Bürgermeisterin, die im Kommunalen schon länger mit einer AfD-Mehrheit umgehen muss, von einem Basketballverein, der wegen zunehmendem Rassismus keine Spieler mehr findet und von einem jungen Start-up, das Angst vor der wirtschaftlichen Zukunft unter der AfD hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbisch. Mich hört ihr, wenn Viktoria mal nicht da ist. Heute ist Montag, der 23. September. Hallo Jan.
Hallo Lukas. Wir waren in Forst in der Lausitz. Und das ist eine wunderschöne Stadt. Knapp 18.000 Einwohner. Liegt direkt an der deutsch-polnischen Grenze. An der Lausitzer Neiße, also inmitten der Lausitz. Das ist eine Region, die stark sorbisch geprägt ist, die im Prinzip mehrfach geteilt ist, wenn man so will, durch die verschiedenen Grenzen. Ein Teil liegt in Brandenburg, ein Teil liegt in Sachsen, ein Teil liegt in Polen und ein ganz kleiner Teil liegt dann auch noch in Tschechien. Forst ist ziemlich stark zerstört worden 1945. Es gibt also Bereiche, die noch sehr frei sind, immer noch. Es gibt natürlich die typisch ostdeutschen Plattenbauten. Und dazu gibt es aber auch sehr schöne alte Straßenzüge und zwei sehr schöne alte Kirchen, eine ganz berühmte Gartenanlage. Und durch die Nähe zur Neiße ist es einfach eine wirklich schöne, am Fluss gelegene Stadt.
Wie ist denn die politische Lage in der kleinen Stadt in Forst in der Lausitz?
Ja, die Entscheidung, wie es in Forst in der Kommunalpolitik politisch weitergeht, ist ja im Prinzip schon im Juni mit den Kommunalwahlen gefallen. Und die AfD ist dort in der Stadtverordnetenversammlung mit 38% eingezogen. Die Zersplitterung der etablierten Parteien ist extrem weit fortgeschritten. Forst ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie wenig die etablierte Parteienlandschaft dort überhaupt angekommen ist. Die Bürgermeisterin ist parteilos. Das sagt ja auch schon einiges aus. Wir aber in mittlerweile 80% der brandenburgischen Ortschaften. Und die AfD ist mit Abstand stärkste Fraktion und hat damit schon auch eine sehr starke Stimme, ein sehr deutliches Gewicht in dieser Stadtverordnetenversammlung.
Und die Bürgermeisterin, wer ist das?
Und dann habe ich gedacht, machst du noch mal was komplett anderes in deinem Leben? Und habe dann auch gesagt, ja, warum denn nicht?
Das ist Simone Taubenick, eine, finde ich, wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Das ist für mich sowieso auffällig gewesen in den Begegnungen, die ich in den letzten Jahren und Monaten hatte, dass diese Kommunalpolitiker eine extrem wichtige Rolle für das Funktionieren der Demokratie spielen und unglaublich viel wegmoderieren, unglaublich engagiert sind vor Ort, die meisten. Und ich habe vor dieser Frau Taubenek und vor diesem Amt allergrößte Hochachtung.
Es ist die Entscheidung der Menschen hier in dieser Stadt, ob sie mich wollen oder nicht. Und wenn sie mich nicht gewollt hätten, dann wäre ich in der Polizei, an welcher Stelle auch immer, aber immer noch im höheren Dienst und eine Führungskraft.
Sie ist parteilos aus Überzeugung, weil sie glaubt, damit auch im Kontakt mit den Wählern sehr deutlich klarzustellen, dass es um die Sache geht, nicht um irgendwelche parteipolitischen Vorgaben, darum die Stadt Forst voranzubringen. Und sie kommt aus dem Polizeidienst, die hat also keine typische Politkarriere in dem Sinne hinter sich, sondern sie war im höheren Polizeidienst, hat eine Polizeidienststelle geleitet in Finsterwalde, hat also auch Einsätze geleitet.
Ich denke schon, dass mich die 23 Jahre bei der Polizei hart gemacht haben, in vielen Bereichen. Dass ich eben nicht so empfindlich bin oder das nicht immer persönlich nehme. Ich muss doch die Menschen, mit denen ich arbeite, so nehmen, wie sie sind.
Seit 2018 ist sie die Bürgermeisterin der Kleinstadt. Was würdest du sagen, wie wird sie in Forst wahrgenommen?
Ich würde sagen, sie ist sehr beliebt.
Also eine beliebte parteilose Bürgermeisterin und die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hält aber die AfD, die übrigens in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird. Wie klappt da die politische Arbeit?
Also dazu muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass sie darüber berichtet, dass Themen, die mit ihren Kompetenzen als Bürgermeisterin gar nichts zu tun haben, überwiegen. Also wenn ich einerseits sage, sie ist als Bürgermeisterin sehr beliebt und die AfD hat trotzdem 38%, gibt es da gar keinen wirklichen Zusammenhang, weil das, was die Wählerinnen ihrer Meinung nach bewegt, sind eben nicht nur die Migrationsfrage, die ganz oben steht.
Es findet in Teilen so eine extreme Vermischung eben auch statt. Ja? Ob das Lehrermangel ist, ob das Ärztemangel ist, ob das halt Infrastruktur ist. Das sind alles Themen, da haben die Stadtverordnete und auch ich als Bürgermeisterin ja relativ wenig Einfluss drauf.
Sie kann eigentlich nur im Ort die Rahmenbedingungen schaffen, dass zum Beispiel Fachkräfte gerne nach Forst kommen oder dass Lehrer gerne nach Forst kommen.
Aber ich habe keinen Einfluss darauf, dass die ODEC hier fährt. Und wenn gesagt wird, ja, jetzt müssen hier mehr Lehrer her. Ja, wie denn?
Es gibt also natürlich Herausforderungen in Forst, die die Stadt nicht selbst lösen kann. Erklärt das auch die hohe Zustimmung für die AfD vor Ort?
Ich glaube, dass es erstmal einen ganz starken Stadt-Land-Gegensatz gibt. Und Leute in diesen ländlichen Regionen, in Forst, sehen seit Jahren, dass bestimmte Probleme nicht kleiner werden, sondern größer. Und was verloren gegangen ist, ist das Vertrauen in die Regelungskompetenz des Staates, dass der Staat wirklich in der Lage ist, gegenzusteuern, Politik zu machen, die da Abhilfe schafft. Und die Lausitz ist ein Braunkohlerevier, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, weil die Stadt, wie viele Städte in dieser Region, wie die ganze Region, vom Strukturwandel, der jetzt mit dem Braunkohleausstieg ansteht, betroffen ist und sich daraus eine ganze Reihe von Problemen ergeben. Und das alles sind Entwicklungen, die Sorge bereiten, die vielleicht jetzt diese Wut und die Verrohung der Sitten erklären im politischen Bereich, wo es aber doch einen ganz deutlichen, ganz großen Druck gibt, da jetzt endlich mal mit der Politik voranzukommen und nicht länger zuzugucken und die Entwicklung einfach auf sich zukommen zu lassen.
Wut und Verrohung der Sitten, sagst du. Wie zeigt sich das denn in Forst?
Corona ist ja für uns alle eine extrem schwierige Zeit gewesen. Und wir hatten dann hier auch wieder einen Haupt- und Wirtschaftsausschuss.
Wo darüber gesprochen wurde, unter welchen Bedingungen das Freibad im Ort wieder aufgemacht werden kann. Und unter welchen Bedingungen die Kontaktbeschränkungen gelockert werden können. Und dann kam von einem AfD-Vertreter der Einwurf, aber dann dürfen da erstmal doch nur Deutsche rein ins Freibad. Und da hat sie so das ein bisschen beiseite gewischt.
Da habe ich auch gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört.
Und hat einfach weiter über diese Öffnung des Freibades gesprochen. Und ich glaube, das charakterisiert sie so ein bisschen, dass sie versucht, das Stöckchen, was ihr hingehalten wird, die Provokation klein zu machen, weil sie sagt,
wenn man sich dann in Teilen auf so eine Diskussion einlässt, dann wird's in der Argumentation manchmal noch viel haariger. Und gerade in dem Punkt wollte ich niemanden da die Bühne bieten.
Und da möchte sie dann auch den AfD-Vertretern nicht die Gelegenheit geben, das groß auszuschlachten. Und das charakterisiert, glaube ich, so insgesamt ihren Politikstil, ihre Art und Weise, damit umzugehen, sehr sachlich den Provokationen aus dem Wege zu gehen, sich auch nicht zu allen jetzt bundespolitischen Aufregerthemen zu äußern, sondern wirklich bei der Stadtpolitik zu bleiben. Und zudem beschreibt sie natürlich, dass in einer solchen kleinen Stadt wie Forst, wo sich die Leute sehr, sehr gut untereinander insgesamt kennen, dass sowas wie die Brandmauer dort gar nicht wirklich durchzusetzen ist, durchzuhalten ist.
Und das, was mir mit Brandmauer immer so negativ aufstößt, ist einfach der Fakt, 30% der Bevölkerung, die kann man doch nicht einfach ignorieren.
Die kennen sich aus der Schule, die kennen sich teilweise aus dem Kindergarten. Und wenn die in der Stadtverordnetenversammlung zusammensitzen, dann reden die miteinander, auch wenn sie aus unterschiedlichen Parteien kommen, wenn sie vollständig unterschiedliche politische Auffassungen haben. Das heißt, das ist dort in so einem Kontext gar nicht durchzusetzen, was dann als Vorgabe von der großen Politik kommt.
Weil es da gar nicht so sehr um Parteigrenzen geht, sondern um die Personen im Einzelnen, die da am Tisch sitzen.
Weil die Personen im Einzelnen da am Tisch sitzen, weil sie sich so lange kennen, ja auch respektieren. Aber woher diese Verrohung im politischen Dialog kommt, darauf hat mir Simone Taubeneck auch keine Antwort geben können.
Wo sind die Grundregeln des menschlichen Zusammenseins wie Anstand, Respekt, eine vernünftige Kommunikation zu führen? Wo ist denn das alles geblieben? Ich muss doch akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat, die muss ich doch nicht unbedingt gleichsam haben. Aber woher kommt denn dann die Idee, ich werde ihn jetzt mal massiv bedrohen, deswegen wird er seine Meinung trotzdem nicht ändern. Ja? Aber was muss denn bitteschön tatsächlich passieren, dass man wieder zu einem vernünftigen Miteinander kommt, dass man auch zu einer vernünftigen Diskussionskultur wiederkommt?
Wir erleben das ja immer wieder, Kommunal- und Lokalpolitiker werden tatsächlich auch tätlich angegriffen. Das ist bei Simone Taubeneck noch nicht passiert, so verstehe ich dich, oder?
Ja, sie hat schon verbale Auseinandersetzungen gehabt, sie ist schon verbal auch hart angegangen worden und sie sagt für sich auch, das ist die Grenze. Also das muss man dann auch mal aushalten als Politikerin.
Die Frage ist ja nur, wie ich dann persönlich damit umgehen würde.
Wenn es sich um ein wirkliches, massives Bedrohungsszenario handelt, wie sie dann agieren würde, wie stabil sie wäre, dieses Amt weiterzuführen, welche persönlichen Konsequenzen sie dann für sich irgendwann ziehen würde.
Und dafür habe ich ehrlich gesagt auch noch keine Antwort.
Und das ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Antwort, weil viele sich überschätzen und sagen, das gehört zum Amt dazu, diesen Druck auszuhalten. Und dann macht man das ein paar Jahre und dann kommen diese Bedrohungen und dann merkt man gar nicht, wie sehr man sich verändert. Und da sagt dann Frau Taubeneck eben, wenn sowas passiert, wie sie dann reagiert, das weiß sie auch nicht.
Diese Überlegung, wie lange man sein Engagement noch fortführen kann, wenn Anfeindungen und Bedrohungen zunehmen, ist das was euch bei eurer Recherche häufiger begegnet ist?
Wir haben da nicht gezielt nachgesucht, aber bei allen Gesprächspartnern, Protagonisten, die wir gefunden haben, stand dann diese Frage im Raum. Wir haben es bei Simone Taubeneck irgendwie schon so ein bisschen anklingen lassen. Wie lange kann ich das noch weitermachen? Und es steigerte sich bei einigen dann zu der Frage, wie lange kann ich hier noch sein? Wann muss ich hier weggehen?
Wann muss ich hier weg? Das klingt ja erstmal sehr drastisch. Wer hat euch das zum Beispiel erzählt?
Die Erfurter Löwen ist eine Profi-Basketballmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Das ist ein Verein, wo Spieler aus vielen Ländern und Regionen kommen. Der Spieler, mit dem wir gesprochen haben, heißt Musa Abra, 17 Jahre alt, der jüngste Profi in der Mannschaft, ein sehr begabter junger Mann.
Ich denke schon, dass ich gut dribbeln kann, relativ gut werfen. Mein Ziel ist es schon, in die NBA zu kommen, natürlich, oder Euroleague, also schon eine sehr hohe Liga.
Also sehr ehrgeizig. Große Ziele. Das sind nun Spieler, die, auch wenn sie nicht weiß sind, jetzt auf der Straße nicht so wahnsinnig viel Angst haben müssen, weil das in der Regel 2-Meter-Kerle sind. Auch ist Erfurt dann noch eine Stadt, die noch von der Atmosphäre da nicht so gefährlich ist, wie jetzt meinetwegen Bautzen oder so ein ländlicher Raum überhaupt. Und trotzdem erzählen die Spieler dann von ihren Rassismuserfahrungen.
Ich wurde angespuckt, ich wurde angemacht, beleidigt, auch als ich klein war.
Und das macht einfach, selbst wenn man da nicht unmittelbar Angst hat, man fühlt sich einfach nicht wohl in einer Stadt, man fühlt sich nicht aufgenommen.
Also es ist halt schon so, wieder so ein komisches Gefühl, weil man davor immer gesagt bekommt, ja, wir kämpfen dagegen an, wir machen das so, wir müssen einfach nur schon Stärke zeigen.
Und der Basketballverein selbst ist jetzt sehr gut vernetzt, mit vielen Sponsoren, auch in die Politik gut vernetzt, hat eine große Fangemeinde, die auch hinter der Mannschaft steht. Und trotzdem gibt es so eine latente Angst, was passiert, wenn die Entwicklung so weitergeht.
Aber wenn es dann so ist, dass man dann wirklich drüber nachdenkt, ja, wir müssen deswegen wegziehen, und wenn das dann auch deine Eltern sagen, weil die keine anderen Möglichkeiten mehr haben, dann ist es halt schon krass eigentlich.
Es kam eine neue Erhebung rein, dass mittlerweile 12% der Menschen in Deutschland insgesamt darüber nachdenken, bei einer Zunahme der AfD-Wahlergebnisse aus Deutschland wegzugehen, und 25% der Menschen mit Migrationshintergrund. Also, dass das ein wirklich virulentes Thema ist, was auch jetzt nicht nur unsere Protagonisten betrifft, sondern die Gesellschaft insgesamt, ist vollkommen klar. Und da muss man ja noch bedenken, dass es für den Osten fast ein Trauma ist, die Abwanderung. Wenn wir uns in die 90er Jahre zurückversetzen, als so viele Betriebe dicht gemacht haben und Abwanderung minus Zuwanderung, die es ja auch gegeben hat, sind trotzdem 1,2 Millionen Menschen seit 1990 aus dem Osten weggegangen. Und die fehlen ja auch als Korrektiv in den Dörfern. Es sind in der Regel junge, gut ausgebildete Leute, die weggehen. Wir wissen, dass in den Gebieten, die extrem vom Wegzug betroffen waren, die AfD regelmäßig hohe Wahlergebnisse einfährt. Und wenn wir jetzt Sorge haben müssen, dass sich dieser Wegzug aus diesen Regionen noch einmal verstärkt oder wieder einsetzt, und es werden wieder die gut ausgebildeten jungen Leute sein, die gehen, dann ist das schon eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, die wir unbedingt verhindern müssen.
Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Basketballverein in Erfurt. Wie gehen die denn damit um?
Also der Sportdirektor und Trainer des Basketballvereins sagt:
Am meisten fällt uns auf, dass wenn wir Spieler aus anderen Bundesländern ansprechen und diese Spieler selbst einen Migrationshintergrund haben, dass sie, bevor sie überhaupt nach Thüringen ziehen, uns direkt fragen, wie werde ich hier leben? Wie weit werde ich mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sein?
Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo Spieler sich dann anders entscheiden, wo man dann nicht genau weiß, entscheiden die sich jetzt sportlich anders oder ist das der ausschlaggebende Grund. Aber es ist bei Gesprächen, bei Probetrainings, es sind ja oft dann sehr junge Spieler, die kommen, die Eltern begleiten sie, und es ist ganz oft diese Frage, kann mein Sohn dann hier überhaupt sicher leben? Und da spielt dieser Ruf schon eine große Rolle. Was die jetzt nicht bisher konkret erleben, ist, dass ihnen jetzt der Rückhalt in der Stadt Erfurt verloren gegangen ist bisher. Sondern im Gegenteil, er spürt einen sehr starken Rückhalt, und er ist auch jetzt einer, der nicht pessimistisch in die Zukunft blickt, sondern durchaus optimistisch ist und sagt, wir machen das hier, wir halten die Fahnen hier hoch.
Was passiert denn in Ostdeutschland, wenn Leute wegziehen in die großen Städte, nach Leipzig, Erfurt, Berlin oder in den Westen, und gleichzeitig die Vorbehalte wachsen, sich im Osten niederzulassen?
Ja, es gibt jetzt eine ganz neue Umfrage des IFO-Instituts, und nachdem erwarten 67% der befragten Ökonomen, dass das Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen die dortige wirtschaftliche Entwicklung negativ oder sehr negativ beeinflussen wird. Für Thüringen sind es sogar 74%. Für Brandenburg liegen da noch keine Ergebnisse vor. Und die Hauptsorge ist auch dort, dass es schwieriger wird, Fachkräfte in den Osten zu locken. Und ja, gerade Fachkräfte hat der Osten in den letzten 35 Jahren massiv verloren. Das ist das große Thema und das ist die große Sorge. Wir haben bei einem Robotikunternehmen in Dresden gedreht, bei den Wandelbots, ein sehr erfolgreiches Startup, ungefähr 100 Mitarbeiter, und haben dort vor allem mit dem Geschäftsführer Christian Pichnik gesprochen.
Jetzt bin ich gebürtiger Dresdner und deswegen finde ich es total schön, so diese Vision zu haben, auf dieser Landkarte, die in Ostdeutschland noch recht leer ist, ein Unternehmen zu gründen, was es in die Welt schafft.
Er hat auch darüber gesprochen, dass es jetzt schon in Bewerbungsgesprächen genau diese Schwierigkeiten gibt, dass eigentlich schon alles besprochen ist, das Gehalt ist verhandelt, die Arbeitsbedingungen sind ausgehandelt, alles ist eigentlich in Sack und Tüten, und dann machen die Bewerber oder Bewerberinnen im letzten Moment dann doch einen Rückzieher aufgrund der politischen Lage und der Sorgen, die damit verbunden sind. Also diese Angst, nach Ostdeutschland zu kommen, die bemerkt er jetzt schon. Er sucht die Spezialisten weltweit und ist darauf angewiesen, dass es eine gute Atmosphäre ist, ein gutes Umfeld ist, in dem sich die Bewerber dann wohlfühlen. Und wenn das nicht gegeben ist, ist Ostdeutschland kein attraktiver Standort mehr für das Unternehmen.
Wenn hier eine AfD eine Regierung stellen würde, das wäre fürs Land der Untergang und für uns als Firma irgendwie der Super-GAU, dann wäre das nicht für uns der Ort hier, wo wir bleiben wollen würden.
Rechte Strukturen, Rassismus, auch rechte Gewalt sind ja nichts, was erst mit dem Erstarken der AfD aufgekommen ist. Inwiefern, würdest du sagen, hat das in den letzten Jahren und mit den Wahlerfolgen der AfD nochmal zugenommen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass mit der AfD ein politischer Rückhalt entstanden ist, eine Ermutigung entstanden ist. Und die Sorge ist jetzt, dass mit der AfD diese zivilgesellschaftlichen Strukturen in Frage gestellt werden, die ja sehr, sehr mühsam aufgebaut wurden auch. Wir erinnern uns auch in den 90er Jahren, dass es einen regelrechten Kahlschlag gab, der mit dem Zusammenbruch der DDR zusammenhing. Und wie schwierig es war, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen.
Was genau meinst du damit?
Was die AfD macht, ist, sie stellt bei vielen Kultureinrichtungen kleine Anfragen nach der Finanzierung. Oder Abgeordnete im Landtag stellen aus der AfD-Fraktion heraus Anfragen nach Finanzierung. Und es gibt auch im kommunalen Bereich dann Abgeordnete, die sagen, na, nach der Wahl werden wir uns mal die Finanzierung von der Institution XY ganz genau angucken. Und das ist erstmal natürlich absolut legal. Das ist auch noch keine Bedrohung. Aber natürlich macht das im Moment Musik. Und die kulturellen Zentren, die davon betroffen sind, sind ganz oft welche, die sich halt für kulturelle Vielfalt einsetzen, also für Anliegen, die der AfD jetzt eher fern sind. Und da entsteht so eine ganz diffuse Bedrohungskulisse, die ja einfach eine Unsicherheit schafft. Und auch wenn uns die Kulturinstitutionen dann sagen, die können gerne kommen, bei unserer Finanzierung ist alles in Ordnung, ist es sozusagen so ein Signal, eigentlich sind wir nicht richtig dafür, dass ihr weiter öffentliche Gelder bekommt. Und das schürt so eine Unsicherheit, die sich gerade auf die Stimmung und die Atmosphäre auswirkt.
Und wohin kann das führen?
Also wenn wir uns vorstellen, dass diese kulturellen Institutionen, die soziokulturellen Zentren, die sind ja heute ein Schutzraum für viele Jugendliche, die sich dem eher rechten Mainstream verweigern. Und wenn diese Schutzräume geschlossen werden, weil die dort verantwortlich sind, die Kraft nicht mehr haben, das weiter zu betreiben oder weil die Finanzierung wegbricht, dann ist es, glaube ich, nicht schwer, sich vorzustellen, was dann mit der Jugendkultur in diesen Dörfern passiert. Wenn es keine Räume mehr gibt, in denen man sich offen zeigen kann, wenn es keine Möglichkeiten gibt, mehr die Gleichgesinnten zu finden, dann findet eine Vereinsamung statt. Und auch da möchte ich noch einmal darauf verweisen, dass Björn Höcke im Wahlkampf mehrfach gesagt hat, dass er den Kampf gegen Rechtsextremismus einstellen möchte.
Björn Höcke ist ja der AfD-Landeschef in Thüringen. Über ihn, sein Netzwerk und sein rechtsextremes Weltbild haben wir übrigens auch schon eine eigene FKM-Folge gemacht. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn Menschen vor Ort dir jetzt sagen, wir sind nicht sicher, ob für eine offene, vielfältige Gesellschaft hier noch Platz ist, wie geht man damit um?
Also ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir von dem Wahlergebnis rund ein Drittel für die AfD davon ausgehen, dass der Osten in dem Sinne verloren ist. Und ich glaube, wir müssen ganz stark aufpassen, dass wir es nicht zu einer Ost-West-Diskussion machen. Ich glaube, die AfD versucht es gerade, als der Osten steht auf, als eine ostdeutsche Bewegung für sich zu reklamieren. Und wenn wir das verstärken von außen, wenn wir vielleicht auch mit so einem abschätzigen Blick, im Westen sind es nur 16%, die AfD gewählt haben, bei euch sind es mehr als doppelt so viel. Wenn wir so einen Ton da reinbekommen, dann helfen wir den Akteuren, die vor Ort sind, überhaupt nicht.
Teil des Problems ist ja auch die immer größere Diskrepanz zwischen Stadt und Land als zwei Lebensräumen. Wie lässt sich das denn adressieren?
Ja, auch das ist mir aufgefallen, als ich mir mal angeguckt habe, wer beispielsweise in einem Ort wie Bautzen, aber auch in anderen kleineren Orten für die AfD kandidiert. Und es sind Leute vom beruflichen Hintergrund, das ist, wenn man sich das so anguckt, sehr männlich dominiert. Es fällt aber auch auf, dass es Berufe sind, die sonst den Weg nicht in die Politik schaffen, also nicht Akademiker. Wir haben eine sehr stark akademisierte Politik im Bundestag. Der Trend hat immer noch zugenommen. Und wir finden hier Nicht-Akademiker, wir finden Handwerker, wir finden Bäcker, wir finden Krankenfahrer. Und auch das ist für mich ein Grund zu sagen, wir dürfen dieses politische Engagement nicht pauschal diskreditieren, weil es wichtig ist, dass sich solche Leute in der Politik einbringen, weil nur das eine Demokratie ausmacht, dass es eben nicht nur Akademiker sind, die bestimmen. Wir haben in den letzten Jahren bis zur Gründung der AfD einen massiven Rückgang der Wahlbeteiligung gehabt. Ein Trend, der jetzt mit der AfD umgekehrt wurde. Auch das ist etwas, was wir eigentlich begrüßen müssen, dass sich wieder mehr Menschen an Wahlen zumindest beteiligen. Und deswegen ist für mich das Entscheidende, wie wir einen Weg finden, die AfD so einzubinden, dass wir sie für das demokratische System zurückgewinnen in gewisser Weise, für diese parlamentarische Demokratie. Und dass wir auch an den Stellen, wo es nicht um diese Aufregerthemen geht, wie Migration, wo es aus meiner Sicht auch wirklich rassistisch ist, wo man dem klar entgegentreten muss, aber es gibt eben die vielen anderen Themenfelder, wo die Berechtigte Interessen einbringen im kommunalen Bereich. Und deswegen kann Simone Taubeneck in Forst nur auf kommunaler Ebene versuchen, da eine Einbindung zu schaffen und eine gegenseitige Akzeptanz damit herstellen. Ganz wichtig, glaube ich, eine gegenseitige Akzeptanz einzufordern auch.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, was würdest du sagen, könnten offenere, progressivere Gesellschaftsbilder denn in Zukunft auch wieder an Zulauf gewinnen?
Ich bin kein Soziologe und ich kenne zwar die ganzen Erhebungen dazu, wie die Akzeptanz der Demokratie zurückgegangen ist, wie die gefühlte Meinungsfreiheit zurückgegangen ist, wie auch Ausländerfeindlichkeit zugenommen hat. Das sind alles beängstigende Entwicklungen. Gleichzeitig reden Soziologen auch gerne von der schwachen Mitte, die jetzt keine klaren Überzeugungen hat. Und auch das zeigen ja Erhebungen, dass der Anteil der Menschen mit einem gefestigt rechtsextremen Weltbild jetzt nicht besonders hoch ist. Von daher habe ich durchaus noch die Hoffnung, dass es uns gelingt, diesen Trend umzukehren und auch große Teile der Bevölkerung in dem Sinne wieder zurückzuholen.
Vielen Dank, Jan.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Den Link zur ARD-Doku Die große Angst findet ihr in den Shownotes. Die hat Jan Lorenzen zusammen mit David Holland, Emma Mack und Katja Herr für MDR und RBB gedreht. Da lernt ihr weitere Menschen und ihre Perspektiven aus und auf den Osten kennen. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Adele Messmer und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Wir hören uns morgen wieder. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Tagesschau-Podcast Mal angenommen beschäftigt sich alle zwei Wochen mit der Zukunft und spielt Gedankenexperimente durch. So auch in der Folge Osten bleibt anders, was dann? Gabor Hallas und Torben Ostermann sprechen darüber, was Osten und Westen voneinander lernen können. Link zum Podcast Mal angenommen findest du in unseren Shownotes.